Ich habe heute Morgen eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte einer krisengeschüttelten Familie von einem Vater mit zwei Söhnen. Es könnte eine Rosamunde-Pilcher-Geschichte gewesen sein, zumindest wenn man nur die Hälfte sich anschaut. Ja, fängt an, irgendwie eine Einleitung, es gibt eine Familie und da passiert etwas und da bricht was auseinander und am Ende haben sie alle sich wieder lieb und fallen sich in die Arme. So geht das meistens aus. Aber es ist nur die halbe Geschichte. Es kommt noch eine zweite Hälfte dazu. Man könnte das Ding auch spielen und dann hätte man ein Drama. Ein Drama in 2,5 Akten. 2,5, weil die erste Akte habe ich ja schon erzählt, ganz kurz, Anfang, Ende, reicht. Zweite sieht dann ein bisschen anders aus und die andere Hälfte, Fragezeichen, weil da werden auch wir gefordert. Jesus erzählt diese Geschichte für die Pharisäer und Schriftgelehrten in seiner Zeit. Und er kommt dazu, weil er eingeladen worden ist bei einem Pharisäer, hat zu Tisch gelegen, aber er liegt genauso zu Tisch bei Zöllnern, bei sündigen Menschen, bei Huren. Es spielt für ihn keine Rolle. Er wird eingeladen und er lässt sich auf diese Begegnungen ein. Und den Schriftgelehrten und Pharisäern passt das nicht. Irgendwie, wenn er doch zu ihnen gehört, von seinem Wissen über die Bibel her und seiner Auslegung, erstaunt er jeden immer wieder. Aber das passt doch nicht, dass er dann auch noch zu den Leuten hält, die eigentlich aus der Kultgemeinde ausgeschlossen werden. Solche sündigen Menschen oder wo die Eltern gesündigt haben, die an irgendeiner Stelle in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen haben und ganz an den Rand der Gesellschaft, der Kultgemeinde, aus der Synagoge an den Rand gestellt werden. Und wenn sie Jesus dann zur Rede stellen, erzählt er drei Geschichten. Nachzulesen nachher in Lukas Kapitel 15. Allen sehr bekannt. Und von den drei Geschichten möchte ich jetzt auf die dritte eingehen, die etwas längere. Krisengeschüttelte Familie. Ein Vater, so beginnt Jesus, hatte zwei Söhne. Zwei Söhne. Und der jüngere von den beiden ist das Leben, bei seinem Vater ist es schon längst leid geworden. Er möchte nicht mehr. Er möchte raus. Am liebsten heute noch. Aber das geht nicht, weil er hat noch nichts. Er muss ja arbeiten, bekommt dafür zu essen, zu trinken, Unterkunft. Es reicht. Aber der Vater hat viel Besitz, viel zu schenken, viel zu erben. Aber der Alte will noch nicht. Der hat noch nicht vor, irgendwie abzuleben und zu sagen, so Leute, verteilt das. Und in der damaligen Tradition war es unklug, etwas von seinem Haben abzugeben an die Jüngeren, denn es könnte sein, dass man an irgendeiner Stelle abhängig werden würde von der Jüngeren. Und wir kennen in unserer Gesellschaft das schon, wie das aussieht, wenn Jüngere dann für die Älteren aufkommen müssen. Das ist nicht unproblematisch. Und so wurde dann auch in der Weisheitsliteratur immer gesagt, pass auf, dass du dein Gut nicht an Jüngere schon verteilst, damit du nicht abhängig wirst in deinem Alter. Aber der Jüngere hat satt und an irgendeinem Tag sagt er zu seinem Vater, du, ich möchte doch gerne mein Erbe ausgezahlt haben. In der Zeit war das möglich, dass er dann auf der Stelle enterbt würde. Junge, du kriegst gar nichts. Du bist vorlaut geworden. Alles fällt deinem älteren Bruder zu. Aber der Vater ist so gut, dass er hingeht und sein Hab und Gut aufteilt. der ältere Bruder sein Erbteil schon mal? Das muss reserviert werden für später. Und dem Jüngeren gibt er seinen Anteil, was ihm zusteht. Endlich. Das kann zu Geld gemacht werden, was er hat. Und er vertickt alles. Und ein paar Tage später sagt er, und tschüss. Und er verabschiedet sich und geht dahin. In die Freiheit entlassen. Allein unterwegs zu sein, nicht mehr abhängig von seinem Vater, nicht mehr in dessen Wirtschaft arbeiten brauchen. Leben mit dem, was ihm zusteht, Anführungszeichen. Leben in Freiheit. Feiern können, so wie er will. Und eben mal nicht arbeiten brauchen. Der hat ja genug. Die Brieftasche ist ja prall gefüllt. Aber wie das halt so ist, eine gefüllte Brieftasche, vor allem wenn die voll ist, zieht Freunde an. Die leben auch gerne mit auf den Kosten anderer. Und so hat er viele Freunde um sich und er gibt auch gerne einen aus und teilt das, was er hat, mit anderen. Allerdings Nachschub, von Nachschub ist nicht die Rede. Da kommt nichts mehr nach, da wird nichts nochmal dazu gewirtschaftet. Und wenn dann praktisch seine Brieftasche aus Zwiebelleder besteht, dass wenn man ihn aufmacht oder diese Brieftasche aufmacht, da springen ihm die Tränen in die Augen. Tja, dann wird es auf einmal teuer. Dann gibt es eine Inflation. Das Wort kannte man damals noch nicht, eine Teuerung, wie heißt es in der Schrift. Eine Rieseninflation. Und wovon jetzt noch leben? Da ist nicht mehr die Frage, welche Flasche Wein oder welches teure Brot man kaufen sollte oder ob man noch etwas besseres Fleisch irgendwo bekommen kann zu einem höheren Preis, sondern ob ich überhaupt noch etwas bekommen kann. Ob ich überhaupt noch etwas zu beißen habe. Und auf einmal ist es notwendig, dass er eine Arbeit sucht oder dass er betteln geht. Betteln lieber noch eher als arbeiten, weil arbeiten lieber nicht. Hartz IV gab es damals noch nicht. Bürgergeld gab es damals noch nicht. Also die Hand aufhalten und sitzen, geht es noch? Und er kommt so weit, dass er eine Arbeit sucht. Aber es gibt ihm eben keiner, der ihm arbeiten lassen möchte. Wo er noch etwas verdienen kann, damit er etwas zu beißen hat. Ja, nur ein Schweinebauer da. Und Schweine in der jüdischen Tradition, das wisst ihr vielleicht, sind unreine Tiere. Also muss er sich mit solchen Viech auseinandersetzen, das in seiner eigenen Geschichte unrein ist. Wie tief kann man fallen? Und die Schweine bekommen etwas zu fressen. Etwas, was die ärmsten Leute vielleicht auch noch essen würden. Johannesbrotkerne. Aber er bekommt nichts davon. Und sein Magen meldet sich. Junge, wir brauchen was zu essen, weil sonst gehst du drauf. Und wenn der Magen sich meldet, dann fängt man an zu überlegen, wie soll es weitergehen? Was kann ich tun? Wohin denn jetzt noch? Und dann erinnert er sich. Bei meinem Vater. Zu Hause. Da haben alle Leute was zu essen gekriegt. Auch die jüngsten Knechte oder die niedrigsten Arbeit gemacht haben, die haben etwas zu essen bekommen. Die brauchten nicht hungern. Da wurde nicht gespart. Die sind immer alle satt geworden. Und bei den Schweinen denkt er sich seinen Plan aus. Oh, dann werde ich mich wohl nach Hause aufmachen. Aber was erzähle ich denn da? Was sage ich denn dann eigentlich, wenn ich bei meinem Vater komme und wenn ich ihm wieder in die Augen schauen muss? Habe ich irgendeine Entschuldigung? Kann ich da irgendeine Geschichte erzählen, die er akzeptiert? Ich habe doch die Tür zugemacht. Das heißt, ich muss die Tür auch wieder aufmachen. Und wie kann das geschehen? Als nur, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sage, Vater, ich habe Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Vor dem Himmel und vor dir. Ich, der weggegangen bin, bin schuld an der ganzen Misere. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber ich würde mich freuen, wenn ich wenigstens noch als Knecht eingestellt werden könnte. Und mit einem leeren Magen macht er sich auf zu seinem Vater. Und der sitzt vor seinem Anwesen, der Vater, und wartet und schaut jeden Tag aufs Neue, ob der Sohn nicht zurückkommt. Dann eines Tages sieht er von Weitem eine bekannte Silhouette. Und den Gang kennt er auch. Und dann ist es dem Vater gar nicht so schade, sich wie ein Knecht zu benehmen, indem er sein Kleid, das normalerweise bis auf die Knöchel runterhing, hochzuziehen, festzuzurren, als würde er arbeiten, und seinem Sohn entgegenzulaufen. Der Vater ist ihm nicht zu schade, zu seinem Sohn zu gehen. Und wenn sie sich begegnen und der Sohn nur ansatzweise sagen kann, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn, und schon ist vorbei. Der Vater fällt ihn um den Hals und ruft seine Knechte herbei und er setzt ihn wieder in alle Ehre ein. Sandalen an die Füße, ein super tolles Kleid, also so das, was die normalerweise tragen im Orient. Ein Ring an den Fingern. Der Sohn kehrt wieder zurück, mit aller Schuld beladen, aber wird wieder als Sohn eingesetzt. Ihm ist Vergebung gewährt worden. Und der Vater veranstaltet eine Party. Richtig tolle Party mit Musik und Tanz. Alle eingeladen, weil derjenige, der tot war, der weggegangen war, der die Tür hinter sich zugemacht hatte, ist wieder zurück. Er lebt. Im Schauspiel würde man sagen, so, der Vorhang fällt, Ende erster Akt, oder Rosamunde Pilcher würde sagen, so, das war's. Verkaufsschlager garantiert. Aber es gibt einen zweiten Akt, ein zweites Kapitel. Und das ist ja das Kapitel des älteren Sohnes, der auf dem Feld gearbeitet hat, der immer gearbeitet hat, der nach Hause kommt nach einem langen Arbeitstag. Und der hört von Weitem, da ist Musik zu Hause. Wie kann das denn eigentlich sein? Und er fragt den Knechten, die von zu Hause kommen, was denn los zu Hause? Und die sagen, ja, dein Bruder ist wiedergekehrt. Und der Vater hat eine Party veranstaltet, ein Fest, um dessen Wiederkehr zu feiern. Und da ist der ältere Bruder gar nicht schön und erfreut, sondern der ist sauer. Stinkesauer ist er. Wie kann der, der alles durchgebracht hat, jetzt wiederkommen und erneut die Hand aufhalten? Soll er noch etwas von dem bekommen, was ihm gar nicht mehr zusteht? Er weigert sich, zu diesem Fest zu gehen und teilzunehmen. Und der Vater ist sich wiederum nicht zu schade, rauszugehen, was er als Patriarch des Anwesens und der Familie gar nicht braucht, ist sich nicht zu schade, wiederum rauszukommen, um mit seinem älteren Sohn zu reden. Sagt, dein Bruder ist wiedergekehrt, er war tot, ist wieder lebendig, ist mitten unter uns. Jetzt komm du auch dazu. Nein. Der ältere Sohn wünscht sich noch nicht mal, seinen Bruder als Bruder anzuerkennen und sagt, dein Sohn, der alles durchgebracht hat, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich komme nicht und feiere mit dir. Und ich komme nicht und begrüße ihn. Ich möchte daran keinen Teil haben. Und er bleibt draußen. Ende, Vorhang. Und Jesus erzählt diese Geschichte für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten. Und jetzt kommt 2,5. Was hätte der Sohn tun können? Fragezeichen. Das ist in der Regel der interaktive Teil, würde man dann sagen. Ne? Der Sohn hätte ja reingehen können und ihn begrüßen können. Und ja, ich freue mich, dass du wieder da bist. Hätte Fahrradkette, kennen wir alles, hätte sich auf dem Feld schon Ausschau halten können, kommt er wieder. Er hätte sich viele Gedanken machen können, er hätte beten können für diesen Bruder, dass der wiederkehrt. Aber als der Jüngere weggegangen ist, hat der Ältere mit ihm abgeschlossen. Nun gibt es, und das ist ja das Spannende an dieser Geschichte, dann endet sie hier. Aber der wahre ältere Bruder ist jemand anders. Beide Söhne haben das Herz des Vaters nicht verstanden. Der eine, weil er sein Erbteil eingefordert hat und losgezogen ist und gesagt hat, ich mag nicht mehr. Und der Jüngere, weil er nicht verstanden hat, was das Anliegen des Vaters eigentlich ist. Und auch wenn der Vater zu dem Älteren sagt, was mein ist, ist dein, hat er das nicht kapiert. Denn wenn der ältere Sohn wirklich das Herz des Vaters verstanden hätte, dann hätte er sein Erbteil eingesetzt, um den Jüngeren zurückzuholen. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Weil Jesus als der ältere Sohn, der von Anfang an war, und was Jesus auch an anderer Stelle in der Schrift im Johannesevangelium bezeugt, als es darum geht, sein Alter so irgendwie zu begreifen, wo er dann sagt, ehe denn Abraham war, bin ich. Und Abraham hat sich gefreut, mein Kommen zu sehen, und er hat sich darüber gefreut, hat sich danach gesehnt. Und ehe Abraham war, bin ich. Dieser ältere Sohn, Jesus, der hat alles daran gesetzt, um allen wiederzubekommen. Er hat seine Herrlichkeit beim Vater verlassen, sein Reichtum dort gelassen und ist, so bezeugt uns das der Philipperbrief, auf die Erde gekommen. Und es war ihm für ihn keine Schande, das alles zurückzulassen. Er sah es, so heißt es in der Bibel, nicht als einen Raub an, Gott gleich zu sein, sondern er gab alles auf und wurde Mensch und als Mensch empfunden. Er nahm Knechtsgestalt an und wurde gehorsam. Er ging und wurde gehorsam bis zum Kreuz von Golgatha. Er nahm alles auf sich. Der Tod des Jüngeren, aber auch die Gerechtigkeit der Gerechten. Er nahm alles auf sich, um allen retten zu können. Aber solange wie die Gerechten sagen, ich habe nichts falsch gemacht, können sie nicht gerettet werden. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, die uns vor Gott gerecht spricht, sondern, wie man das von Abraham sagt, Abraham vertraute Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott vertrauen. Das tun, was Gott sagt und vertrauen, dass das, was gemacht wird, am Ende gut ist. Im Epheserbrief können wir das nachlesen, wo es im zweiten Kapitel heißt, aus Gnade sind wir errettet worden. Und das nicht aus euch oder aus uns in diesem Fall, sondern es ist Gottes Gabe. Nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Die ganze Arbeit des älteren Bruders reicht ihm nicht zur Gerechtigkeit, sondern diese Gemeinschaft mit dem Vater, dieses Vertrauen zu dem Vater. Und das kann man nachlesen in diesem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums, hat er nicht gehabt. Denn die Rebellion des Jüngeren hat der Ältere auch in seinem Herzen getragen. Ich wollte auch mal feiern, aber nicht mit dir. Ich wollte feiern mit meinen Freunden. Ist der Vater schon wieder außen vor. Und der ist doch derjenige, der eingeladen hat. Eingeladen zu leben, eingeladen zur ewigen Gemeinschaft mit ihm. Und genau das hat Jesus kapiert und gab alles auf, damit wir gerettet werden. Und wenn wir etwas tun, dann tun wir das aus Dankbarkeit für ihn. Nicht um zu zeigen, wie gut wir sind. Es ist letztendlich diese Liebesbeziehung, die da ist. Und diese Liebesbeziehung ist nicht zu Ende. So wie wir hier alle sitzen. Wir sind noch nicht am Ende. Wir stecken mitten in dieser Geschichte drin. Und am Ende zeigt sich erst. Am Ende wird abgerechnet, wo wir miteinander stehen. Jeder einzelne von uns. Am Ende. Und Jesus bemüht sich und hat sich bemüht und hat alles gegeben, damit dieses Ende für uns ein gutes Ende ist. Denn er gab sein Leben für uns dahin. Er starb am Kreuz und er blieb nicht am Kreuz, sondern ist auferstanden. Und er hat uns von seinem Heiligen Geist gegeben, von dem er gesagt hat, der wird euch in aller Wahrheit leiten. Er wird euch auf den Weg bringen, damit ihr das Ziel nicht verfehlt. Damit ihr Gemeinschaft haben könnt. Damit ihr diese Erbschaft wirklich auch genießen könnt. Damit ihr ein Leben in der Fülle habt. Aber das ist eine andere Fülle als eine gefüllte Brieftasche. Es ist ein erfülltes Leben, was man vor Gott hat, was man in seiner Gegenwart verbringen kann, wo man merkt, Jesus lebt in mir und ich lebe in ihm, Weinstock und Reben. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann bekennen wir das miteinander. Dann bekennen wir, dass wir zu Christus gehören wollen, dass wir an seinem Tod teilhaben wollen und dass wir von der Vergebung leben und dass wir teilhaben an seiner Auferstehung. Und dass Jesus auch heute noch unter uns wirkt, dass er heute noch ruft, dass er heute noch Menschen sucht, die ihm nachfolgen wollen, die bereit sind, sich selbst zurückzunehmen, sich selbst an zweiter Stelle zu stellen und zu sagen, meine erste Priorität ist, dass Gott zum Zuge kommt. Zum Zuge kommt in meinem, zum Zuge kommt in eurem Leben. Der heutige Lehrtext in der Bibel heißt es ja auch, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Und das ist nicht, ich habe genug, sondern das, was Gott mir gibt, reicht mir zum Leben und zum Sterben. Beide Söhne haben das nicht verstanden. Erst als der Jüngere das in seinem Magen gespürt hat, hat er eine Veränderung festgestellt. Ich muss zurück und darf letztendlich in der Gemeinschaft mit seinem Vater leben und diese Party feiern. Und der ältere Sohn, der genauso dabei sein könnte, der verweigert sich, weil seine Gerechtigkeit ihm gereicht. Ich habe doch immer alles getan, was du gesagt hast. Aber du hattest nicht immer Gemeinschaft mit mir, von Seiten des Vaters aus. Und manches Mal, und das in der Vorbereitung für diese Predigt, habe ich das auch bei mir mit Schrecken festgestellt, dass meine Motivation, warum ich die Dinge tue, die ich tue, auf den Prüfstand gestellt werden. Geht es dabei um mich, um meine Gerechtigkeit und geht es dabei um Gott und Gottes Gerechtigkeit? Was denn? Und deswegen endet eigentlich diese Predigt mit einer Frage. Wo stehst du? Wo stehen wir miteinander? Und was möchte Gott von einem jeden von uns? Vielleicht auch, dass wir es ihm darbringen und sagen, es tut mir leid. Auch ich habe Schuld auf mich geladen. Es tut mir leid, dass meine Motivation an so mancher Stelle nicht die war, dich zu verherrlichen, sondern eigentlich, um mich groß zu machen. Vergib mir. Amen.